DW Menschen und Märkte.
Verhandlungsstart über ein Investitionsabkommen. Tokio, Neues von der dortigen Automesse. Und Deutschland, Männer und Frauen werden hier sehr unterschiedlich bezahlt. Das sind unsere Themen. Ich bin Andreas Becker. Europäische Unternehmen klagen seit Jahren über einen schlechten Marktzugang in China, über ungleiche Wettbewerbsbedingungen, über mangelnde Transparenz und Rechtsunsicherheit. Umgekehrt berichten chinesische Firmen von Problemen und Blockaden, wenn sie in Europa Firmen übernehmen wollen. Die Europäische Union und China wollen das nun ändern. Heute haben ihre Vertreter in Peking Verhandlungen begonnen über ein Abkommen, um Investitionen besser zu schützen. Von dort berichtet Ruth Kirchner.
Die EU ist der größte Markt für chinesische Produkte und China der zweitwichtigste Handelspartner der Europäer. Der Warenaustausch wächst seit Jahren auf rund 470 Milliarden Euro allein im letzten Jahr. Im Gegensatz dazu sind die gegenseitigen Investitionen nach wie vor sehr gering. Das soll sich ändern, vereinbarten die chinesische Regierung und die EU-Spitze heute bei ihrem 16. Gipfeltreffen in Peking. Ratspräsident Herman Van Rompuy zeigte sich optimistisch. Wir haben einen substanziellen Schritt nach vorn getan mit dem Start der Verhandlungen über ein Investitionsabkommen, bei dem es um beides gehen soll, Investitionsschutz und Marktzugang. Dass es Jahre gedauert hat, überhaupt die Verhandlungen auf den Weg zu bringen, liegt vor allem an der chinesischen Seite. Peking hat sich lange dagegen gesperrt, den Streitpunkt Marktzugang in die Themenliste aufzunehmen. Dabei ist genau das für viele europäische Firmen der Dreh- und Angelpunkt. Sie klagen seit Jahren über ungleiche Wettbewerbsbedingungen.
A level playing field.
Gleiche Bedingungen, Transparenz und das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit sind die Voraussetzungen auf beiden Seiten, dass Firmen erfolgreich arbeiten können, sagte Van Rompuy. Ministerpräsident Li Keqiang betonte, es gebe großes Potenzial, was Direktinvestitionen angeht, und er stellte eine deutliche Verbesserung des wirtschaftlichen Austausches in Aussicht. Nach dem Investitionsabkommen sollten beide Seiten die Möglichkeiten einer Freihandelszone ausloten, sagte er. Bis 2020 könne der Handel zwischen der EU und China auf 1 Billion US-Dollar anwachsen. Das wären über 700 Milliarden Euro. Doch das ist noch Zukunftsmusik, denn die Verhandlungen über das neue Investitionsabkommen dürften einige Zeit brauchen. In EU-Kreisen ist von mindestens 2 bis 3 Jahren die Rede. Zum Vergleich, die USA und China verhandeln bereits seit 7 Jahren über ein ähnliches Abkommen und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Nur indirekt streiften Li und die EU-Spitze die jüngsten Handelsstreitigkeiten, etwa über Solarmodule, Wein, Stahl und Telekommunikationstechnologie. Man sei sich nicht immer einig, sagte Li Keqiang diplomatisch, und sollte Streitigkeiten durch Verhandlungen lösen. Nachfragen zu diesen und anderen Äußerungen waren im Übrigen nicht möglich. Denn wie schon in den letzten Jahren wurde auch dieser EU-China-Gipfel von Einschränkungen für Journalisten überschattet. So hatte das chinesische Außenministerium kurzfristig verfügt, dass bei der Abschlusspressekonferenz keine Fragen gestellt werden durften.
Die Tokyo Motor Show ist eine der weltweit wichtigen Automessen und läuft bis Anfang Dezember. Allerdings findet zeitgleich auch in Los Angeles eine bedeutende Automesse statt. Prioritäten setzen, dachten sich wohl einige Hersteller, vor allem aus den USA und aus Korea, und bleiben der Automesse in Tokio dieses Jahr fern. Unser Korrespondent Martin Fritz hat deshalb den Eindruck, dass es dort auf einen Wettbewerb zwischen Japanern und Deutschen hinausläuft.
Kaum zu glauben, doch dieses vertraute Röhren stammt aus Elektromotoren. Sie stecken in den Radnaben einer dreisitzigen, pfeilförmigen Sportwagenstudie namens Blade Glider. Mit dem Prototypen profiliert sich Nissan auf der Toyota Automesse als Elektrospezialist, signalisiert Firmenchef Carlos Ghosn. Elektroautos hätten so einzigartige Eigenschaften, dass sich ganz neue Designmöglichkeiten ergeben.
EVs have unique characteristics that open up entirely new design possibilities.
Der Blade Glider ist typisch für die Tokyo Motor Show. Traditionell dürfen die Autoingenieure dort ihren Spieltrieb ausleben. Toyota zum Beispiel hat einen Einsitzer ohne Lenkrad gebaut. Gesteuert wird mit Körperbewegungen nach dem Vorbild von Videospielen, erklärt Toyota-Ingenieur Takeo Moriai. Bewegungssensoren gibt es in Smartphones und Game-Controllern, aber nicht in Autos. Dadurch könnten mehr Menschen, ja sogar Kinder, Auto fahren. Doch nur vordergründig geht es in Tokio um neuen Spaß am Autofahren. Die Messe spiegelt auch die Machtkämpfe auf dem Weltmarkt wider. 14 japanische und 18 ausländische Autobauer stellen aus. Doch die größten Stände haben die Japaner und die Deutschen. Die Japaner geben nach Katastrophen und Wirtschaftskrise wieder sichtbar Gas. Aber auch die Deutschen strotzen vor Selbstbewusstsein. Volkswagen zum Beispiel greift den Rivalen Toyota frontal mit Elektro- und Plug-in-Autos an. Der neue VW-Entwicklungschef Hans-Jakob Neusser.
Also wir haben hier natürlich unsere E-Mobilität im Vordergrund stehen. Wir zeigen den E-Up, wir zeigen den neuen E-Golf. Wir stellen ein Fahrzeug vor, was nur 1 Liter pro 100 Kilometer verbraucht und gleichzeitig einer Familie Platz bietet. Das ist der Twin-Up, ein Fahrzeug mit 55 Kilowatt Leistung, 140 Kilometer Maximalgeschwindigkeit und 1 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer. Und das ist für die jungen Familien genau das Richtige.
Auch bei den Premium-Autos gibt es eine Schlacht zwischen Japanern und Deutschen. Honda und Toyota fahren mit preisgünstigen Sportwagen in eine von den Deutschen vernachlässigte Marktnische hinein. Porsche kontert mit der Weltpremiere des kleinen Sportgeländewagens Macan. Und Mercedes-Benz, BMW und Audi strengen sich sichtbar an, um Lexus und Infiniti auf Distanz zu halten. Aber selbst in Japan gelingt ihnen das noch. Joachim Schmidt, Vertriebschef von Mercedes-Benz.
Wir sind hier klar Nummer 1 und wollen dieses Jahr 50.000 Autos verkaufen und haben hier mehrere Neuheiten. Wir haben zum Beispiel hier das 12-Zylinder-Modell zum ersten Mal vorgestellt von AMG. Gerade die S-Klasse ist ja sehr erfolgreich in Japan und haben auch hier gerade die Messe so gelegt, dass wir dort einige Neuheiten als Referenz an Japan vorstellen.
Die nächste Schlacht zeichnet sich bei Wasserstoffautos ab. Toyota und Honda trumpfen gerade mit neuen Modellen auf und bringen die Deutschen in Zugzwang.
In Deutschland sind Frauen und Männer gleichberechtigt. So steht es zumindest im Grundgesetz. Doch die Gleichheit endet schon beim Einkommen. Im Schnitt verdienen Frauen fast ein Viertel weniger als ihre männlichen Kollegen. Die nächste Bundesregierung will die Lohnunterschiede grundsätzlich abbauen und plant außerdem eine Frauenquote für die Aufsichtsräte großer Firmen. Es bleibt abzuwarten, was daraus wird. In der Zwischenzeit fragt sich meine Kollegin Johanna Schmeller, ob sie unterbezahlt ist.
Liebe Chefredaktion, ich hätte gerne 22% mehr Gehalt. So hoch ist nämlich der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen in Deutschland. Durchschnittlich. Klingt doch fair. This is a man's world. Oder nicht? Besser nachfragen. Bei der Arbeitssoziologin Jutta Almendinger.
Diese 22% beziehen sich auf Unterschiede, die in unserer Sprache unbereinigt sind. Das heißt, wir haben hier zu berücksichtigen, dass Frauen eine andere Berufserfahrung haben, meist kürzer als Männer, dass sie in Firmen sind, die weniger groß sind, dass sie anderen Leistungsgruppen angehören. Jetzt kann man es natürlich so machen, dass wir vergleichen Männer mit bestimmten Rahmenbedingungen zu Frauen mit den gleichen Rahmenbedingungen. Und dann können wir diesen Lohnunterschied pro Stunde um ungefähr 2/3 reduzieren.
Also 7% in der freien Wirtschaft. Ein Anruf bei Karin Heumann, Vorstandssprecherin der Werbeagentur Think.
Man ist daran gewöhnt, in einem Raum mit Männern zu sitzen und die einzige Frau zu sein. Das heißt, da wird es dann exotisch. Früher habe ich es nicht gewollt, mittlerweile halte ich es für notwendig, dass es schon auch Quoten gibt. Ich glaube, dass die Frau in Führungspositionen Normalität werden muss, damit man eben diesen sowohl Exotenbonus als auch Exotenmalus als Frau nicht mehr hat, wenn man überhaupt in so eine Position kommt.
Sich im Beruf behaupten müssen aber nicht nur Frauen in den Führungsetagen, sondern auch solche in Männerberufen.
Mein Name ist Tanja Dittmar. Ich bin stellvertretende Abteilungsleiterin der Abteilung Vorbeugender Brandschutz und Einsatzleiterin bei der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr. Ich bin 40 Jahre alt. Feuerwehrfrau bin ich seit 26 Jahren. Ich habe in der Jugendfeuerwehr angefangen. Eines Tages bekam ich einen kleinen Hinweis von einem Kollegen, der sich auch bei der Berufsfeuerwehr beworben hat, dass ich das auch mal versuchen könnte. Ich habe mich beworben, ich habe das Auswahlverfahren mitgemacht, bin eingestellt worden. Das Feuer ist für alle gleich heiß und die Patienten sind für alle gleich schwer. Das heißt, nein, bei der Feuerwehr ist es so, dass Männer und Frauen die gleichen Einstellungstests absolvieren müssen.
Die Feuerwehrfrau hat in Mülheim mehr als 200 Kollegen, aber nur eine weitere Kollegin. Nur rund 1% aller Feuerwehrleute sind Frauen.
Kolleginnen, die ihren Dienst schon etwas früher angetreten haben, die können davon noch berichten, dass gesagt wurde, so mit Heraushängen des Schildes wird diese Dusche zur Damendusche. Dann hat man sich abgewechselt, wer darf zuerst. Einmal durften die Jungs zuerst, einmal durften die Mädels zuerst duschen gehen. Das geht alles. Das ist eine Frage von Wollen. Arbeitest du gerne im Team? Bist du bereit, dein Leben lang Sport zu machen? Ist dir klar, dass du dein Leben lang ein kleiner Exot bleiben wirst? Dass du dich auch in die letzte Reihe stellen kannst und immer ein bisschen auffällst? Ist dir klar, dass in diesem Bereich ein etwas rauerer Ton herrscht? Kannst du Blut sehen? Wenn alle Fragen mit Ja beantwortet werden oder der überwiegende Teil, würde ich sagen, ja, dann versuch es.
Ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern in Deutschland, Johanna Schmeller berichtete. Damit sehen wir am Ende der Sendung. Lea Klug in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.